Je besser er sich auskennt, desto richtiger liegt er. Aber er kann auch einen Fehler machen, wie jeder andere Mensch auch einen Fehler machen kann. Wie bei jeder anderen Angelegenheit in der Religion, wenn du jemanden fragst nach einer Fatwa, kann sein, er gibt dir eine richtige Auskunft, kann sein, er gibt dir eine falsche Auskunft. Aber richtiger ist laut Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, und anderen Tafsir-Gelehrten, dass hiermit die erste Interpretation gemeint ist, und zwar die Gewissheit. Weil wir reden hier von einem Propheten. Und wir reden hier von einem Propheten, der sein Wissen über die Deutung von Allah direkt bekommen hat. Okay? Und deswegen gehen wir davon aus, dass hier Yusuf damit 100% überzeugt war, weil dieses Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und Allah weiß am besten Bescheid. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde. Oder von dem er wusste, dass er entkommen werde. Erwähne mich bei deinem Herrn. Erwähne mich bei deinem Herrn. Wer ist mit seinem Herrn in diesem Moment gemeint? Der König. Okay, wie wir letztes Mal gesagt haben, könnt ihr euch noch erinnern, vielleicht könnt ihr mal zurückschlagen auf die 238. Seite, Ayah 23. In der Ayah 23 sagte Yusuf als Antwort zu der Frau: Allah schütze mich davor, er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Dann haben wir gesagt, dass die meisten Gelehrten hier dieser Stelle sagen, dass hiermit sein Herr gemeint ist, der, sein König. Weil der Yusuf a.s. als Sklave nach Ägypten verkauft worden war. Und sein Eigentümer ist der König. Und der Sklavenherr ist ein Herr, wie der deutsche Begriff sogar hergibt. Tayyib. An dieser Stelle sagte Yusuf: Erwähne mich bei deinem Herrn. Warum wollte er sich, das heißt, er wollte ihm sagen: Bitte, wenn du aus dem Gefängnis freigelassen worden bist, dann tu mir wenigstens einen Gefallen und geh zum König und erzähl ihm davon, dass ich im Gefängnis sitze seit Jahren zu Unrecht. Und deswegen gibt es eine Überlieferung, aber die ist nicht authentisch, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt haben soll, wenn wir sagen, gesagt haben soll, es kann sein, dass er es tatsächlich gesagt hat, nur wir haben keine authentische Überlieferungskette darüber. Ist ja logisch, wenn etwas nicht authentisch ist, kann es bei Allah trotzdem authentisch sein. Aber das ist nicht wichtig, es geht nur darum, das Prinzip, dass in einer Überlieferung gesagt haben soll, wenn ich an Yusufs Stelle gewesen wäre, hätte ich ihn den Traum, aber es, nicht dieser Traum ist gemeint, sondern der andere Traum ist gemeint, ja, nur erwähnt, wenn sie mich auch freigelassen hätten. Ja, also unter Bedingung. Deswegen, manche machen das. Ich deute den Traum unter der Bedingung so und so. Okay? Aber das passt natürlich in diesem Fall nicht, weil dieser Mann kann hier wenig damit anfangen. Aber es passt mit dem Traum über die 7 Kühe. Weil sie wollten nachher die Deutung ja von ihm haben. Tayyib. Wie dem auch sei, erwähne mich bei deinem Herrn, das heißt, dass ich zu Unrecht im Gefängnis sitze und dass ich bitte rauskommen möchte. Aber trotzdem zu dem Begriff mein Herr und dein Herr, Rabbi, Rabbak und so, müssen wir auch wieder unterscheiden. Zwischen der Scharia der Menschen vor uns und zwischen unserer Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In unserer Scharia, das Wort Rabb kommt immer darauf an, welchem Zusammenhang man es verwendet. Wenn man es verwendet im Zusammenhang mit einer Sache, also ihr müsst wissen, das Wort Rabb hat im Arabisch verschiedene Bedeutungen. Und eine der Bedeutungen ist Eigentümer oder Besitzer. Und deswegen, wenn man sagt, Rabbul Bayt, Al-Bayt ist das Haus, Rabb ist jetzt entweder der Herr oder wer ist das, der Eigentümer oder Besitzer und so weiter. Wenn wir sagen, Rabbul Bayt, der Rabb des Hauses, damit ist dann der Eigentümer gemeint. Und in diesem Zusammenhang als Genitivkonstruktion, im arabischen Mudaf, Mudaf ilayhi, ist es kein Problem, dieses Wort zu verwenden. Auch in unserer Scharia nicht. Okay? Das heißt, man kann über eine Person sagen, sie ist der Rabb dieses Hauses oder der Rabb dieses Tieres. Das ist kein Problem. Weil hier hat man die Sache eingeschränkt und es ist klar, dass damit nicht Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist und in keinster Weise kommt das einem in den Sinn. Aber wenn man den Begriff so alleine verwendet, verwendet man ihn nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem hat der Prophet a.s. darauf hingewiesen, dass wir diesen Begriff vermeiden sollen, wenn es zum Beispiel um unseren eigenen Sklaven geht. Okay, heutzutage, wir haben keine Sklaven, aber früher gab es Sklaven und eines Tages wird es auch wieder Sklaven geben, wie es im Hadith angekündigt worden ist. Deswegen macht es auch Sinn, diese Regeln trotzdem zu kennen, sie zu erwähnen und sie zu lernen, sie zu studieren. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung: La yaqul ahadukum at'im rabbak, wadd' rabbak, isqi rabbak. Das heißt, ihr sollt nicht sagen, gib deinem Rabb zu essen oder verhilf deinem Rabb beim Wudu oder gib deinem Rabb zu trinken. Wer ist angesprochen? Der Sklave. Okay? Oder besser gesagt, jemand, der den Sklaven anspricht. Ja? Oder vielleicht der Sklavenherr, der das zu seinem Sklaven sagt. Er sagt, وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايِ. Das heißt, und er soll stattdessen, also statt dem Begriff Rabb, lieber den Begriff Sayyid und Maula verwenden. Die Begriffe Sayyid und Maula, sprachlich gesehen, stimmen sie teilweise sogar überein mit dem Begriff Rabb. Aber diese Begriffe, gang und gäbe ist, dass man diese Begriffe eben nicht nur allein für Allah subhanahu wa ta'ala verwendet. Und deswegen, das weist deutlich darauf hin, dass ein Muslim aufpassen soll, welche Worte er wählt, wenn er mit anderen Menschen spricht. Und dass er solche Sachen vermeiden soll. Soll nicht sagen, im Koran steht, dass man Rabb zu einer Person sagen darf, die König ist. Dass man jetzt anfängt zu sagen, der König ist unser Rabb. Das ist eine auch wenn sie sprachlich rechtfertigen ist, aber die religiöse Bedeutung eines Wortes müssen wir auch berücksichtigen. Und die Scharia schränkt die Begriffe manchmal ein. Und deswegen muss man aufpassen, wie man diese Worte benutzt und verwendet. طيب. Und dann sagte der Prophet auch weiterhin: وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي فَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي. Das heißt also, man soll auch nicht sagen, sagt der Prophet, ihr sollt auch nicht sagen, mein Abd. Abd ist der Sklave im Arabischen. Okay? أَمَتِي, meine Sklavin, sondern man soll sagen, mein Bursche oder meine Burschen. Auch hier ist wichtig für uns, es geht hier um die sprachliche Bedeutung, die man unter diesem Wort versteht. Das heißt also, ich kann nicht sagen, im Arabischen darf man nicht Abd sagen, im Deutschen darf man auch nicht Sklave sagen. Vorsicht. Müssen wir aufpassen. Weil kann sein, dass im Deutschen diese Übertragung nicht funktioniert. Deswegen verstehen wir den Sinn dahinter. Wie der Sinn ist, Allah Azza wa Jal bezeichnet uns als seine Abd, als seine Sklaven. Okay? Und deswegen sollen wir diesen Begriff so verwenden, wie Allah ihn verwendet hat. Und die sprachliche Bedeutung, ja, sie ist in Ordnung eigentlich, aber der Prophet ﷺ hat uns auf andere Worte verwiesen, damit wir nicht zweideutige Sätze sagen. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Der 42. Vers. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde, erwähne mich bei deinem Herrn. Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen. Und so blieb er noch Jahre im Gefängnis. Und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Ich bin sicher, dass diejenigen, die sich das durchgelesen haben, sich die folgende Frage gestellt haben. Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen. Wen ließ der Satan vergessen? Dazu gibt es zwei bekannte Interpretationen in dieser Eier. Die erste Interpretation, liebe Geschwister, ist gemeint, aber der Satan ließ denjenigen, der freigekommen ist, vergessen, ihm, das heißt Yusuf, bei seinem Herrn, den König, zu erwähnen. Weil ihr wisst, Yusuf sagte zu ihm, bitte, wenn du zu dem König gehst, dann erzähl ihm was von mir. Und daraufhin hat der Shaitan den Freigelassenen aus dem Gefängnis vergessen lassen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen, also beim König zu erwähnen, König von Ägypten. Und deswegen blieb dann Yusuf noch weitere Jahre im Gefängnis. Das ist schon eine große Sache, ne? Dass er gibt ihm diesen schönen Traum und macht ihm Hoffnung und er verlangt von ihm nur diese eine Sache, aber er hat es vergessen. Und dann wegen ihm bleibt er noch einige Jahre im Gefängnis. Allahu alam, wie er diese Sache verkraften kann. Am Tag der Auferstehung, ja nicht. Wie dem auch sei, das ist die erste Interpretation. Die zweite Interpretation ist das folgendes. Aber der Satan ließ ihn, das heißt Yusuf. Aber der Satan ließ ihn, Yusuf, vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen. Das heißt, der Satan ließ Yusuf vergessen, Allah zu erwähnen. Das heißt also, Yusuf a.s. hat nicht sich in diesem Moment an Allah azza wa jal gewandt, sondern er hat sich in diesem Moment an den freigelassenen Menschen gewandt. Und deswegen, als Strafe dafür, blieb er noch einige weitere Jahre im Gefängnis. Und nach dieser Interpretation weist es darauf hin, dass der gläubige Mensch als erstes bei Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe zu suchen hat, wenn ihm was geschieht. Das bedeutet nicht, dass er nicht auch bei anderen, die dazu imstande sind, Hilfe rufen darf, um Hilfe bitten darf. Aber die Frage ist, es ist eine Frage der Vollkommenheit des Tawhid, dass man sich als erstes an Allah Azza wa Jal erinnert und als erstes bei Allah sich beschwert in dem Sinne, dass man Allah darum bittet, dass er einem hilft, bevor man alle anderen Menschen darum bittet. Und das ist die Ansicht, die zweite ist die Ansicht von Imam At-Tabari, rahimahullahu ta'ala. Was natürlich auf die erste Ansicht hinweist, dass es hier eigentlich eher um, aber das ist nicht zwingend, ja, dass es sich eher handelt um den Diener, der vergessen hat, Yusuf beim König zu erwähnen, ist später die Ayah, als man den Traum deuten wollte vom König mit den sieben Kühen, mageren und fetten Kühen. Da heißt es nämlich in der 45. Ayah, derjenige von beiden, der entkommen war und sich nach einiger Zeit erinnerte. Entweder erinnerte sich daran, dass Yusuf doch ihm darum gebeten hatte, dass er ihn beim König erwähnen sollte, oder erinnerte sich, oh, da gab es doch jemand im Gefängnis, der Träume deuten kann. Wallahu ta'ala an. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass Yusuf entweder aufgrund der einen Sache oder aufgrund der anderen Sache oder aufgrund von beidem zusammen, denn eine Regel im Tafsir lautet auch, wenn zwei Interpretationen möglich sind und die eine durch die andere nicht ausgeschlossen wird, dann kann man auch an beide glauben. Und das gehört sogar zur Gewaltigkeit des Koran al-Karim, denn wenn Allah wollte, hätte er auch subhanahu wa ta'ala die Namen erwähnen können, diese ganzen Pronomen einfach ersetzen können durch Yusuf, durch Dina und so weiter und so fort. Aber natürlich muss man sagen, wenn man die Ayah so liest und nicht lange darüber nachdenkt, ist die erste Sache, worauf man kommt, die erste Bedeutung, worauf man kommt, ist wallahu a'lam, dass es hier darum geht, dass der Diener vergessen hat, Yusuf bei seinem König zu erwähnen. Es gibt eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass dies eine Strafe für Yusuf gewesen war. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Wenn sie authentisch gewesen wäre, dann wäre die Sache klar. Dann wäre es eindeutig, dass Yusuf vergessen hat, sich an seinen Herrn als erstes zu wenden. Aber solange diese Überlieferung nicht authentisch ist, haben wir beide Interpretationsmöglichkeiten. Und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Einige Jahre, sagen viele Kommentatoren, ist eine Zahl zwischen 3 und 9 Jahren. Und manche Gelehrte wie Qatada sagen, 7 Jahre sind damit gemeint, wie dem auch sei. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sache nicht näher definiert. Wichtig ist für uns, wie lange blieb er im Gefängnis? Bis zur folgenden Angelegenheit, in dem der König einen Traum gesehen hat. Und dieser Traum war eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn dieser Traum, den hat Allah Azza wa Jalla dem König gegeben, um Yusuf zu retten. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. An dieser Stelle erkennen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala Methoden hat, um seine ihm nahestehenden Geschöpfe zu erretten und ihnen zu helfen und ihnen beizustehen, an die man niemals denken würde. Und genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf aus dem Gefängnis mit einem Traum gerettet hat, so hat sich Aisha radiallahu ta'ala anha gewünscht damals, dass sie durch einen Traum freigesprochen worden wäre, als man ihr eine schwere Sünde vorgeworfen hatte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Das heißt, Allah azza wa jall errettet seine ihm nahestehenden Geschöpfe auf eine Art und Weise, mit der man nicht rechnet. Wie Allah sagte, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Das heißt, wer Allah fürchtet oder wer sich vor Allah vorsieht, dem gewährt er einen Ausweg. Und dann sagt er, und er versorgt ihn mit Wannen, von Wannen er nicht damit gerechnet hat. Das heißt, auf eine Art, aus einem Ort, von dem er nicht damit gerechnet hat. Und der König sagte, hier an dieser Stelle sagen manche Gelehrte, dass es der gleiche König immer noch ist wie der erste. Weil am Anfang hieß es Al-Aziz und das, was im Deutschen mit der hohe Herr wiedergegeben ist. Aber wir haben gesagt, dass das Wort Al-Aziz auch König bedeutet. Manche Gelehrte haben gesagt, dass der Aziz der gleiche ist wie hier Al-Malik am Arabischen. Weil im Arabischen heißt es hier Waqal Al-Malik. Al-Malik ist der König. Und Al-Aziz ist nach einem direkt auch der König. Oder nach einer Interpretation auch der König. Und das spielt für uns keine große Rolle. Wichtig ist für uns, dass er einen folgenden Traum gesehen hat. Und da die Zeit fortgeschritten ist, schlage ich vor, dass wir inshallah ta'ala noch diesen Traum lesen und dann die Traumdeutung für das nächste Mal aufheben. Inshallah ta'ala. Der König sagte, ich sah 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen wurden. Und 7 grüne Ähren und 7 andere Dürre. O ihr führende Schar, gebt mir Auskunft über mein Traumgesicht, wenn ihr ein Traumgesicht auslegen könnt. Bei diesem Traum des Königs sehen wir die 2. Kategorie, auf die wir vorhin hingewiesen haben, dass es manche Träume gibt, die genauso eintreffen, wie man sie gesehen hat. Und es gibt aber auch symbolische Träume, die einer Interpretation bedürfen. Und das ist diese Art davon. Denn aus dieser Art von Traum versteht man normalerweise nicht, was damit gemeint ist, außer diejenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala das Wissen dazu gegeben hat, das sie nämlich aus dem Koran entnommen haben, aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagten, das heißt die führende Schar, die seine Gelehrten, seine ihm nahegestellten, die Wissensreichen, die Weisen von ihnen, sie alle haben keine Ahnung gehabt, wie sie diesen Traum interpretieren könnte. Sie sagten, das ist ein Bündel von wirren Träumen. Wir wissen über die Deutung der Träume nicht Bescheid. Ein Bündel von wirren Träumen, das heißt, sie wollen damit sagen, es sind nichts aussagende Träume. Derjenige von beiden, der entkommen war, das heißt der Weinschenker, und sich nach einiger Zeit erinnerte, das heißt erinnerte sich daran, da gab es doch jemanden im Gefängnis, der mir diesen Traum damals erläutert hatte. In diesem Moment sagte er, ich werde euch seine Deutung kundtun. Das heißt, ich kenne jemanden, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ja? Normalerweise müsste ich sagen, ich kenne jemanden, der diesen Traum deuten kann. Ich werde euch seine Deutung kundtun, darum entsendet mich. Das heißt, entsendet mich zum Gefängnis von Yusuf und ich werde ihn über diesen Traum fragen und dann werde ich euch darüber berichten. Er sagte, Yusuf, natürlich in dieser Stelle ist eine Phase vergangen, in der dieser Mann zum Gefängnis gegangen ist und Allahu a'lam, wie lange sie gedauert hat, aber das ist eine Art Abkürzung, die zur guten Rhetorik gehört. Yusuf, du Wahrhaftiger, auf Arabisch Siddiq. Siddiq kommt vom Wort Sadiq, vom gleichen Wurzel wie Sadiq. Und Sadiq ist jemand, der die Wahrheit spricht. Und Siddiq ist einfach eine stärkere Betonung, eine übertriebene Form davon. Das heißt, nicht jemand, der nur die Wahrheit spricht, sondern jemand, der absolut und immer die Wahrheit spricht. As-Siddiq. Das heißt, egal was er spricht, was er sagt, immer. Man kennt ihn nie als, außer als einen wahrhaftigen Menschen. Und deswegen hieß auch Abu Bakr mit Beinamen As-Siddiq. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und es genügt ihm schon an Ansehen, dass er diesen gleichen Beinamen hat wie Yusuf alayhi salatu wassalam. Natürlich, an dieser Stelle, liebe Geschwister, ist eine sehr schöne Angelegenheit. Und zwar, wenn Allah wollte, hätte doch der König auf irgendeine Art und Weise auch immer Yusuf direkt fragen können. Das heißt, dieser Mann, der Weinschenker, der mitbekommen hat, dass der König einen Traum hatte und diese Traumdeutung wissen will, er hätte doch gleich sagen können, Moment, langsam, du brauchst niemanden versammeln, schick mich zu Yusuf und ich werde dir den Traum deuten. Aber das gehört zur Barmherzigkeit Allahs. Denn der Effekt ist nicht der gleiche. Der Effekt auf diese Art und Weise ist viel größer. Er sammelt alle seine Leute, er sammelt alle Adligen, er sammelt die Gelehrten, er sammelt alle, von denen er Hoffnung hat, dass sie ihm irgendwas, er sammelt seine ganze Macht. Die Leute, die er sammelt, das sind diejenigen, die ihn mächtig gemacht haben, sonst niemand. Denn der König hat die Macht durch seine Untertanen, dass sie ihm überhaupt gehorchen, deswegen ist er König. Wenn sie alle sagen nein, dann ist er nichts wert. Und alle diese Leute, von denen er die Macht eigentlich bekommen hat, das heißt, durch er König ist, sie konnten ihm nicht helfen. Und jetzt kommt Yusuf a.s. und interpretiert ihm den Traum der Wahrheit gemäß. Nachdem sie ihm auch noch gesagt haben, das sind nichts aussagende Träume. Das ist vergleichbar, diese Wirkung, das gehört zur Barmherzigkeit Allahs. Und sie ist vergleichbar mit was? Mit Adam a.s. Denn Adam a.s., als Allah ihn gefragt hat nach den Namen aller Dinge, hat Allah ihn direkt nach den Namen aller Dinge gefragt? Oder hat er vorher andere gefragt? Er hat vorher andere gefragt. Und zwar wen? Die Engel. Die Engel. Diese reinen Geschöpfe, von denen, also über deren echte Beschaffenheit nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Aber diese Engel, die Wissen haben, die Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala nahe stehen, die Engel, die Einsicht haben in die Welt des Verborgenen, diese Engel, Allah fragt sie über die Namen aller Dinge und sie sagen, Subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana. Gepriesen seist du, hocherhaben seist du über alle Mängel. Wir wissen nur das, was du uns beigebracht hast. Das heißt, sie wollen sagen, wir wissen. Und dann sagt Allah Adam, teile ihnen mit. Dadurch gewinnt er ein Ansehen unter den Engeln, oder nicht? Weil er eine Frage beantworten kann, die alle Engel nicht beantworten konnten. Und genauso ist es ähnlich hier, auch an dieser Stelle gewesen. Yusuf, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen werden, und über 7 grüne Ähren und 7 andere Dürre, auf dass ich zu den Leuten zurückkehre, auf dass sie wissen mögen. Tayyib, habt ihr noch Energie? Oder sollen wir an dieser Stelle Stopp machen? Also wir bräuchten noch, ich schätze mal, so 15 Minuten ungefähr. Wir können das aber auch aufs nächste Mal verschieben. Wer weitermachen will, hebt mal seine Hand. eindeutig die Mehrheit. Eindeutig die Mehrheit. Inshallah ta'ala. طيب wir haben ja Alhamdulillah also noch ein bisschen, machen wir noch die Viertelstunde zu Ende, bi'idhnillahi ta'ala. Weil wie gesagt, die Ayat, wir brauchen, es gibt nicht sehr viel zu interpretieren, sie sind Alhamdulillah sehr viel selbstaussagend. Er sagte, Yusuf a.s., gib ihnen die Antwort. Und das ist, wie ich gesagt habe, an der Stelle, wo es eine Überlieferung gibt über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er gesagt haben soll, wenn ich an Yusufs Stelle gewesen wäre, hätte ich an dieser Stelle gesagt, langsam, ich gebe euch die Interpretation, sie ist für euch mehr als Gold wert, sie erspart euch vielleicht sogar Leben und eine gewaltige Hungersnot unter der Bedingung, dass ich mich auch frei lasse. Wie gesagt, er sagte, ihr werdet unablässig 7 Jahre wie gewohnt sehen. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Das heißt, es wird 7 Jahre geben, die gute Jahre sind. Und in diesen Jahren sollt ihr essen, aber ihr sollt vieles davon sparen. Und das ist natürlich die Interpretation der 7 fetten Kühe. Offensichtlich ein. Und das, was ihr aufbewahren wollt, sparen wollt, das sollt ihr in den Ähren der Pflanzen lassen. Weil wenn ihr es in den Ähren lasst, dann sind sie haltbarer. Ist der Korn haltbarer. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, bis auf weniges davon, was ihr esst. Hierauf werden nach alledem 7 harte Jahre kommen. Das heißt, es wird eine Dürrezeit kommen. Und das ist die Interpretation offensichtlich der 7 mageren Kühe, die das aufzehren werden, was ihr für sie vorbereitet habt. Das heißt, was ihr in den Ähren aufbewahrt habt aus den ersten 7 Jahren, bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt. Das heißt, wenn ihr so vorgeht, wie ich es euch sage, dann werdet ihr die nächsten 14 Jahre gut überstehen. Wenn ihr es nicht macht, werdet ihr eine Hungersnot haben. Und ihr werdet vielleicht aufgehen. Also war dieser Traum Gold wert und die Interpretation ebenfalls. Also eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala in beiderlei Hinsicht. Denn was bringt der Traum, wenn niemand da ist, der interpretieren kann? Hierauf, nach alledem, wird ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden. Im Arabischen steht nicht Früchte, steht einfach nur, indem sie auspressen werden. Gemeint ist alles, was man auspressen kann. An Früchten natürlich. Oder anderem, Allahu A'la. Dieser Zusatz, heißt es von manchen Kommentatoren, ist nicht Teil des Traumes. Aber es stimmt nicht. Manche sagen, das ist nicht Teil des Traumes gewesen, denn 7 fette Kühe und 7 magere Kühe, was hat dieses eine Jahr damit zu tun? Und die Antwort lautet, es ist Teil des Traums. Also diejenigen, die sagen, es ist nicht Teil des Traums, sie sagen, es ist eine zusätzliche Information, die Allah Yusuf offenbart hat und ihm gegeben hat als Barmherzigkeit. Aber es stimmt nicht. Weil wenn du überlegst, 7 gute Jahre und dann heißt es 7 schlechte Jahre. Was für einen Sinn macht die Zahl 7 schlechte Jahre, wenn das 8. Jahr nicht wieder ein gutes Jahr ist? Okay? Und deswegen ist es Teil der Interpretation des Traumes, aber es ist eben eine Art Intelligenz, die Allah subhanahu wa ta'ala manchen seiner Diener gibt, wie diesen Propheten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Der König sagte, bringt ihn zu mir. Bringt Yusuf zu mir, ich will ihn belohnen für das, was er uns interpretiert hat. Und jetzt will der König ihn natürlich loben und eine Stellung in seinem Königreich verleihen, weil diese Information, die er gegeben hat, ist einfach unübertrefflich, sie ist einfach Gold wert. Bringt Yusuf zu mir, als der Bote zu ihm kam, das heißt der Bote des Königs, zu ihm kam, zu Yusuf kam, das heißt der Bote kommt jetzt zu Yusuf, nach dieser Anzahl von Jahren, die er im Gefängnis gewesen ist. Und er sagt zu ihm, hör zu, der König möchte, dass du zu ihm kommst und er möchte dich aus dem Gefängnis befreien und dich belohnen für diese Traumdeutung, die du gemacht hast. In diesem Moment lehnt Yusuf ab. Oder besser gesagt, er stellt eine Bedingung dafür, diese Freilassung anzunehmen. Und zwar geht es nämlich um seinen Ruf, alaihissalatu wassalam. Er sagte, kehr zu deinem Herrn zurück. Und der Herr, das haben wir langsam gelernt. Wer ist der Herr? Der König. Kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Yusuf will wissen, ist die Sache jetzt ein für alle Mal erledigt oder nicht? Denn offensichtlich war das Geständnis der Frau damals, vielleicht könnt ihr euch an den alten Unterricht erinnern, offensichtlich war das Geständnis der Frau unter den Frauen. Denn unter den Frauen hat sie ja zugegeben, أنا راودته عن نفسي sagt sie, also in der anderen Ayah, Entschuldigung, in der Ayah 33 sagte sie, وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ. Das heißt, ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Aber offensichtlich war das unter den Frauen, die dort anwesend waren, die Frau des Königs oder die Frau des Hohen Herrn gesammelt hatte, damit sie sich gegenseitig reinlegen. Weil ihr wisst, jeder hat eine Liste gegen den anderen gehabt. Kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Mein Herr weiß doch Bescheid, dass ich nichts getan habe, dass ich unschuldig bin. Und Yusuf a.s. möchte seine Unschuld erst einmal beweisen, seine Unschuld beweisen, beziehungsweise er möchte seinen Ruf bewahren. Und das, liebe Geschwister, weist darauf hin, dass ein Da'iyah sehr wohl auf seinen Ruf zu achten hat und dass ein Muslim allgemein sehr auf seinen Ruf zu achten hat. Denn wir wissen, dass wenn der Ruf geschädigt ist, dann wird die Da'wah auch nicht mehr gut funktionieren. Denn die Leute, wann werden sie von dir akzeptieren, wenn du was sagst? Wenn du wahrhaftig bist in deinen Worten, wahrhaftig bist in deinen Taten und wenn du auch keinen Ruf hast nach dem Motto, er handelt gar nicht nach dem, was er lehrt. Dann die Leute werden automatisch nicht mehr alles akzeptieren. Natürlich, wer ist derjenige, der alles umsetzt aus der Religion Allahs, außer dem Propheten a.s.w. Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Kein Mensch akzeptiert von einer Person, die den Leuten sagt, mach das nicht, obwohl er der Erste ist, der das macht. Das ist logisch, denke ich. Der König, Entschuldigung, an dieser Stelle sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. In Sahih Bukhari sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn ich genauso lange im Gefängnis geblieben wäre wie Yusuf, dann wäre ich dem Aufruf des Gesandten gefolgt. Das heißt, er will damit sagen, wenn ich an der Stelle von Yusuf gewesen wäre, ich hätte diese Bedingung nicht gestellt. Sondern ich hätte sofort akzeptiert, dass ich aus dem Gefängnis freikomme, egal ob mein Ruf oder egal ob diese Geschichte mit den Frauen geklärt war oder nicht geklärt war. Und das ist keine Kritik vom Propheten an Yusuf, nein, ganz im Gegenteil, das ist ein Lob für Yusuf a.s. Er will damit sagen, dass Yusuf a.s. eine unglaublich große Geduld gehabt hat, dass er nach Jahren immer noch auf seine Freiheit verzichten würde, würde diese Angelegenheit nicht ein für alle Mal erledigt werden und aus der Welt geschafft werden. Und natürlich, die Gelehrten sagen, das ist eine Art, sagt man, Selbsterniedrigung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, obwohl wir davon fest überzeugt sind, dass unser Prophet alaihi wasallam diese Sache auch nicht gemacht hätte. Jetzt manchmal sagt man Dinge als eine Art Bescheidenheit. Und wir glauben fest, dass unser Prophet a.s. mindestens so viel Geduld gehabt hätte wie Yusuf und vielleicht und sogar noch mehr, zweifellos noch mehr gehabt hätte a.s. Aber das ist eine Art, dass man eine Art Bescheidenheit, um diese andere Person zu belohnen und ihren hohen Stufe zu, genauso wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, niemand darf sagen, dass ich, nach einer Interpretation gemeint der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemand darf sagen, dass ich besser bin als Yunus ibn Matta, Jonas, der Sohn von Matthäus, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und obwohl wir wissen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Beste aller Gesandten. Aber trotzdem, diese Art ist eine Art respektvoller Umgang mit den anderen Propheten. Er sagte, das heißt der König, nachdem er alle versammelt hatte die Frauen und die Leute, die von dieser Geschichte offensichtlich mitbekommen haben, was war da mit euch, als ihr versuchtet, Yusuf zu verführen? Sie sagten, Allah behüte. Das heißt, Allah behüte, dass er jemanden erschaffe, wie Yusuf, als gesündigen Propheten. A'udhu billah. Yusuf ist unschuldig. Allah behüte, wir wissen nichts Böses gegen ihn anzuheben. Und dann sagte die Frau des Hohen Herrn, Imra'atul Aziz, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen, ich habe versucht, ihn zu verführen, und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Also ist jetzt die Nachricht auch an den König Ägyptens gelangt, nach der Interpretation, dass es eine andere Person ist als die erste, als der erste König, von dem wir vorher gesprochen hatten. Also dass die Frau des Königs oder die Frau des Hohen Herrn eine andere, der Hohe Herr eine andere Person ist als der König. Und wie gesagt, das ist für uns nicht so relevant. Jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen, und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. In der Ausgabe, die vielleicht die meisten von uns vorlegen, werden wir feststellen, dass die Anführungsstriche beginnen bei dem Wort, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Das heißt also, ihr müsst aufpassen, die Anführungsstriche sind nicht Teil des Koran. Sondern die Anführungsstriche sind Gesetz vom Übersetzer. Und deswegen ist die Sache hier nicht eindeutig. Hier heißt es, so wie es hier gesetzt worden ist, heißt es, dass die gesamte Aussage, die ich gerade eben vorgelesen habe, Aussage ist von der Frau. Noch einmal, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen, ich habe versucht, ihn zu verführen, und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Und jetzt sagt die Frau weiter, dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Das heißt, ich habe zugegeben, das gemacht zu haben, damit er, mein Mann, weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Eine Sünde begangen habe. Okay? Also die Sünde, die sie vorhatte. Und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Damit die Leute wissen, jemand, der ein Verräter ist, der wird niemals erfolgreich sein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, sie wollte am Ende zugeben, damit die Wahrheit ans Licht geht, denn am besten ist es immer, wenn man die Wahrheit spricht, auch wenn es im ersten Augenblick den Anschein hat, dass es einem zum Nachteil kommt. Aber die meisten Tafsir-Gelehrten sind der Ansicht, dass dies die Aussage von Yusuf ist, alayhi salatu wassalam. Das heißt, dass die 52. Ayah und auch die Ayah danach, die wir beim nächsten Mal inshallah ta'ala durchnehmen werden, dies ist, das heißt, meine Verweigerung, und deswegen, da müssen wir dann die Anführungsstriche eigentlich neu setzen. Ja, das heißt, sie setzen sie zu Ende am Ende der 51. Ayah und öffnen sie neu, ein neues Zitat ab der 52. Ayah. Dies ist, das ist die Aussage von Mujahid unter anderem, das ist die Aussage von Yusuf ist, dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Das heißt, die Weigerung, aus dem Gefängnis herauszugehen, bis diese Sache geklärt ist, habe ich gemacht, damit der König weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Dass ich nicht diese Sünde, die mir vorgeworfen wird, mit der Frau gemacht habe. Und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Damit ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die List der Verräter nicht gelingen lässt. Das gute Ende gebührt den gottesfürchtigen Menschen. Wäre ich ein Betrüger, hätte ich nicht diesen guten Ausgang von Allah subhanahu wa ta'ala beschert bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Noch eine letzte Ayah, die ich vergessen habe zu erwähnen. In der 49. Ayah heißt es hierauf, wird nach alledem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden. Auf Arabisch Ya'asirun, und in einer anderen Lesart von Khalaf und Hamza und Al-Kisai heißt es Wafihi Ta'asirun, das heißt dann übersetzt, in dem die Menschen Regen haben und in dem ihr Früchte auspressen werdet. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.